herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In 5 Fragen um die Welt. Mein Name ist Saskia Pozimek und ich darf Sie heute zu unserer zweiten Sommerspezialausgabe begrüßen. Mit dabei ist Alexander Rosenplenter, er ist mein Kollege aus Berlin und wir wollen gemeinsam über Migration in und aus Afrika sprechen. Alexander hat unter anderem Sinologie und Politikwissenschaften in Hamburg und China studiert, war in Shanghai im Auslandsbüro und ist jetzt seit 4 Jahren im Referat Afrika und dort insbesondere für die Themen zu Migration zuständig. Lieber Alexander, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, herzlich willkommen Saskia, vielen Dank für die Einladung.
Genau, wir hatten ja im Vorfeld der Sendung so ein bisschen hin und her überlegt, wo wollen wir den Schwerpunkt der Sendung setzen. Es war erst im Gespräch über Flucht und Vertreibung zu sprechen und dann hast du auch ganz klar gesagt, hey, lass uns lieber über Migration sprechen, denn Flucht und Vertreibung, das erzeugt ganz schnell Bilder in Köpfen von Menschen, ob wir da Boote im Mittelmeer sehen, Menschen, die in Flüchtlingslagern wirklich hausen müssen zum Teil oder halt generell einfach, dass man das mit Krisen verbindet. Das zeigt ja aber nicht das volle Bild von Migration, das ist noch viel, viel mehr. Und deswegen wollen wir heute das Thema so ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Meine erste Frage deshalb an dich: Was sind denn so die Haupttreiber von Migration auf dem afrikanischen Kontinent und wie unterscheidet sich eben diese Flucht vor beispielsweise Konflikten von zum Beispiel legaler Arbeitsmigration oder eben halt auch Binnenmigration?
Ja, genau, es war tatsächlich mein Anliegen, dass wir Afrika nicht nur als Kontinent der Krise und der Konflikte sehen, sondern eben auch als und auch das Thema selbst Migration nicht nur als Thema, das mit Krise und Konflikt zu tun haben, sondern dass wir der ganzen Komplexität des Themas und auch des Kontinents gerecht werden. Also, wenn du mich nach den Haupttreibern der Migration in und auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch vom afrikanischen Kontinent fragst, dann ist es sicherlich so wie in vielen Ländern oder auch global gesehen die Arbeits- und Bildungsmigration. Also die Menschen verlassen ihre Herkunftsländer, um bessere Chancen zu arbeiten oder auch die Bildung zu finden in anderen Ländern. Das macht etwa einen Anteil von 80% aus bei den Menschen, die als Migrantinnen gezählt werden. Insgesamt, so letzte Zahlen, sind es etwa 40 Millionen Menschen, die auf dem afrikanischen Kontinent als Migrantinnen gezählt werden. Es ist wichtig, hier gleich noch eine Definition hinterherzuschieben. Als Migrantin zählt nur, wer sein Herkunftsland verlässt und zur freiwilligen Migration in ein anderes Land wechselt, um dort zu arbeiten oder um der Familie nachzuziehen und so weiter. Das ist die erste wichtige Unterscheidung, vielleicht auch, um ein besseres Verständnis jetzt für das Thema zu bekommen. Das ist auch eine klare Abgrenzung zum Thema Flucht und Vertreibung. Also Flucht und Vertreibung, klar, spielt auf dem afrikanischen Kontinent eine wahnsinnig große Rolle auch, aber es ist gesondert zu sehen von dem Thema Arbeitsmigration oder Migration an sich. Und auch die Statistiken sehen das, bewerten das separat voneinander. Also wir sprechen bei Flucht und Vertreibung vor allem über erzwungene Migration. Das heißt, Ursachen können Kriege, Konflikte, die Flucht vor Gewalt sein, aber natürlich auch erzwungen durch Folgen des Klimawandels oder Umweltkatastrophen, Naturkatastrophen, also Dürre, Überschwemmungen, Stürme sind da so zahlreich die Hintergründe dafür. Ein wichtiges Thema, wenn wir auf den afrikanischen Kontinent blicken, ist, und auch global gesehen, ist das Thema Binnenmigration. Auch das wird nicht unter die, die ich eingangs erwähnt habe, 40 Millionen Menschen gezählt. Die Binnenmigration allerdings ist einer der Hauptmigrations- oder Wanderungsbewegungen. Ja, das heißt, wir erleben gerade im afrikanischen Kontinent eine massive Urbanisierungswelle. Das ist so eine nachholende oder ja, man kann sagen, wir in Europa haben es vor einiger Zeit im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Industrialisierung stark erlebt, dass ein Zuzug vom Land in die Stadt stattfand. Und auf dem afrikanischen Kontinent sieht man das eben jetzt. Das ist einer der sogenannten Megatrends. Und auch diese Zahlen sind, wie gesagt, zum Thema Binnenmigration nicht in den anderen Zahlen enthalten. Du hattest mich noch danach gefragt, was denn irreguläre Migration bedeutet. Also irreguläre Migration kann man so beschreiben, das ist auch immer ein großer Teil der Debatte, aber kann man so beschreiben, dass jemand entweder undokumentiert einreist oder sich aufhält in einem Zielland. Und wir müssen vielleicht auch mit Blick auf das Thema, das wir heute haben, nämlich afrikanische Migration, festhalten, dass 9 von 10 afrikanischen Migranten nach Europa reisen auf legalem Wege ein. Also wenn wir, ich habe es neulich in einem Artikel gelesen, das fand ich ganz gutes Bild, wenn wir zunächst über afrikanische Migration, vielleicht kommt uns das Bild eines Flüchtlingsbootes oder so an dem Mittelmeer und Leid und Elend in den Kopf. Aber eigentlich müsste es jemand sein, der einen Rollkoffer am Flughafen hinter sich herzieht. Das verändert unsere Perspektive auf das Thema vielleicht auch ein bisschen. Wenn wir über legale Arbeitsmigration sprechen, ich glaube, das war jetzt noch der letzte Punkt, auf den ich eingehen sollte innerhalb der Frage, dann geht es darum, dass jemand sozusagen alle Formalitäten erfüllt hat, die das Zielland erfordert oder von der Person erwartet, um dort legal einer Beschäftigung nachzugehen. Ja, vielleicht soweit. Ich könnte auch, also wir erleben das innerhalb der Europäischen Union, ja auch im Schengen-Raum. Menschen verlassen ihr Herkunftsland und gehen in ein anderes Schengen-Land, um dort Arbeit aufzunehmen. Das dürfen sie. Und Ähnliches gibt es eben auch auf dem afrikanischen Kontinent, wenn wir zum Beispiel an die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten denken, die ECOWAS. Dort gibt es auch so ein Personenfreizügigkeitsprotokoll. Das heißt, Menschen können von einem Land in das andere gehen, um dort Arbeit aufzunehmen. Das ist alles auch legale Arbeitsmigration. Und ein großes Projekt der Afrikanischen Union ist auch eine sogenannte afrikanische Freihandelszone zu schaffen. Und auch hier soll neben Gütern, Dienstleistungen und Waren eben auch Personenfreizügigkeit gewährleistet werden. Das ist noch ein weiter Weg dahin, aber es ist sicherlich ein wichtiges Thema, auch wenn wir über Migration sprechen, aber auch über Entwicklung.
Ja, super. Du hast ja schon viele Punkte genannt. Lass uns noch mal ganz konkret auf Arbeits- und auch Bildungsmigration vielleicht eingehen. Du hast schon ganz super erklärt, wir müssen dieses Narrativ umdrehen. Also es ist viel mehr, dass wir die Menschen sehen, die halt in ein anderes Land gehen, um sich weiterzubilden, um zu arbeiten, um vielleicht auch Wissen und Erfahrungen in ihre Heimatländer zurückzugeben. Also das eigentlich ein sehr positiver Schritt ist, also eine Entwicklung. Und deshalb die Frage, welche Bedeutung hat denn Arbeits- oder auch Bildungsmigration für afrikanische Gesellschaften, vielleicht auch im Vergleich zu Europa, wo wir ja eine immer älter werdende Bevölkerung sehen, Fachkräftemangel an allen Stellen sozusagen fehlen Menschen. Und das ist ja auf dem afrikanischen Kontinent in vielen Ländern ganz anders.
Ja, richtig. Ich denke, es macht tatsächlich Sinn, sich hier auf ein bisschen auf die demografische Realitäten einzustimmen. Zunächst, also blicken wir nach Europa oder in die EU, da leben aktuell 450 Millionen Menschen. Das sind ungefähr 6% der Weltbevölkerung. Wir haben ein Durchschnittsalter innerhalb der EU von 41 Jahren. Und ja, wir sehen sinkende Geburtenraten. Das heißt, wir leben in einer sehr alternden Gesellschaft. Ja. Afrika im Vergleich, man kann von einer sehr jungen Bevölkerung sprechen. Also das Durchschnittsalter auf dem afrikanischen Kontinent ist derzeit 19 Jahre. Ja. Und nach jüngsten Prognosen ist es so, dass etwa 2050 der die Größe der afrikanischen Bevölkerung bei 2,5 Milliarden liegt. Das sind dann 2050 etwa ein Viertel der Weltbevölkerung. Ich sage nochmal, aktuell hat die EU 6% der Weltbevölkerung. Ja. Man muss immer so ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt diese unterschiedlichen demografischen Entwicklungen sehen. Das macht bei manchen dann sofort so einen Reflex, dass man, ah, okay, und die wollen jetzt alle hierher. Nein, aber so ist es nicht. Also man muss wirklich vorsichtig sein, weil es gibt wissenschaftlich bewiesen keinen Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Auswanderung. Ne? Und schon gar keinen linearen. Also eindeutig ist das nicht. Ja? Und entsprechend blicken wir nochmal auf die Arbeitsmigration oder Bildungsmigration auf dem afrikanischen Kontinent. Wir müssen festhalten, jedes Jahr kommen 15 Millionen junge Menschen auf den Arbeitsmarkt. 15 Millionen. Und demgegenüber steht die Schaffung von 3 Millionen zusätzlichen Jobs. Ja, das heißt, wir haben viele Millionen Menschen, die arbeitslos sind und unterbeschäftigt sind. Und da geht es nicht nur um Geringqualifizierte, sondern es geht vor allem auch um gut ausgebildete Menschen. Und das Ganze, also diese Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit, erhöht natürlich einen massiven Druck in den Ländern selbst. Das heißt, wir haben unterentwickelte Sozialsysteme, die schon da sind und die können diese Zahlen an Arbeitslosen nicht auffangen und es werden keine Perspektiven dort geschafft. Das erzeugt natürlich auch politischen Druck. Von dem her ist es ja nachgewiesen auch durch Umfragen, dass eine der Kernanliegen der jungen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent die Schaffung von Jobs ist. Ja, und was macht man, wenn man vor Ort keine Perspektiven hat? Dann versucht man natürlich vielleicht zuallererst mal in die Städte zu gehen, wie ich es vorhin schon eingangs beschrieben habe, dass man schaut, okay, durch diesen Zuzug an die Stadt, vielleicht habe ich da höhere Jobchancen. Wer dann sogar die Möglichkeit hat, und das sind nicht alle, weil Migration braucht viele Ressourcen, braucht nicht nur finanzielle Ressourcen, auch weitere Ressourcen, der sucht dann womöglich die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Und dann meistens tatsächlich ins direkte Ausland, also ins Nachbarland innerhalb der Region, weil wie überall auf der Welt, die Menschen haben eigentlich gar keine Lust, so weit von der Heimat weg zu sein. Ja, und allerdings ist es eben auch so, wenn es dort keine Jobs gibt, dann führt das tatsächlich auch viele Menschen dazu, vor allem junge Menschen, wirklich weiter ins Ausland zu gehen. Viele aus Ostafrika beispielsweise entscheiden sich dann für eine Migration auf die arabische Halbinsel beispielsweise. Und dort einfach, da gibt es einen extremen Arbeitskräftebedarf und entsprechend wird ja zunehmend auch über Afrikanerinnen und Afrikaner gedeckt. Teilweise unternehmen sie dazu auch sehr riskante Reisen und nehmen einiges dafür in Kauf, weil einfach der Druck vor Ort so groß ist und es keine Perspektiven gibt.
Ja, du hast ja schon angesprochen, also es ist nicht nur eine Freiwilligkeit, sondern teilweise auch unfreiwillig, also einfach aus Perspektivlosigkeit, dass Menschen ihre Heimatländer verlassen. Wir wollen aber natürlich auch noch kurz auf die Seite der Medaille sozusagen schauen, nicht nur aus Perspektivlosigkeit, sondern zum Teil auch Flucht vor Kriegen oder vor Verfolgung oder eventuell auch, weil durch das veränderte Klima die Lebensgrundlage mittlerweile sich verändert oder nicht mehr vorhanden ist. Dadurch fliehen Menschen auch. Aber wie groß ist denn eigentlich jetzt noch mal ganz konkret der Anteil an Menschen, die durch Flucht und Vertreibung ihr Land verlassen? Und wie gehen damit auch afrikanische Aufnahmeländer um, wie zum Beispiel Uganda?
Ja, also wir müssen erstmal wieder ganz klar trennen zwischen freiwilliger Migration und erzwungener Migration. Also das heißt eben, wir sind dann beim Thema Flucht und Vertreibung. Ja. Das entsprechend kann man den Anteil gar nicht so genau sagen, also an den gesamten Migrationszahlen, weil diese Dinge unterschiedlich erfasst werden. Ja, also der letzte Bericht, Weltflüchtlingsbericht der Vereinten Nationen, hat etwa 123 Millionen Menschen gezählt, die weltweit auf der Flucht sind. Weltweit. Davon entfällt etwa ein Drittel auf den afrikanischen Kontinent. Ja. Und also das heißt, wir sind so bei 40 Millionen Menschen, auch hier, die darunter zählen. Und innerhalb dieser 40 Millionen sind es vor allem allerdings Binnenvertriebene. Das heißt, die wechseln gar nicht unbedingt das Land, sondern ich glaube, über 70% der Menschen verbleibt im eigenen Land, also im Herkunftsland. Sie sind binnenvertrieben. Oder, ja, wenn sie nicht im eigenen Land bleiben, bleiben sie im direkten Nachbarland. Das ist der absolute Großteil der Menschen. Ja, diese hauptsächliche Fluchtgründe sind, blicken wir mal in den Sahel oder also in den Sahelgürtel oder dann auch ins Horn von Afrika. Das sind so zentrale Orte für Flucht und Vertreibung. Worauf man blicken sollte, auf die Welt blicken sollte, muss ich sagen, vermehrt. Sind es vor allem Krieg und Konflikte, die dort stattfinden. Also zum Beispiel der aktuelle Krieg im Sudan, also Zahlen von Ende 2024, sagen da, es sind 14 Millionen Menschen, das ist ein Drittel der Bevölkerung, vertrieben worden. Und davon sind 12 Millionen binnenvertrieben und 2 Millionen sind sozusagen außer Landes. Ja. Und die Nachbarländer solcher Länder sind auch ganz häufig in dieser Region jetzt arme Länder. Und man muss sagen, sie nehmen wahnsinnige Mengen an Menschen auf, um den Zuflucht zu gewähren. Also etwa der Tschad mit 1,2 Millionen Flüchtlingen, eines der ärmsten Länder der Welt auch. Oder eben, wie du gerade schon angesprochen hast, Uganda. Uganda beherbergt 1,8 Millionen Geflüchtete. Das sind vor allem Kinder und Frauen. Und zwar aus dem Sudan und aus der Demokratischen Republik Kongo. Dort herrschen seit vielen Jahren Konflikte und Kriege und davor bietet eben Uganda Zuflucht. Und das Interessante an diesem Land, das wirtschaftlich auch nicht gut dasteht, aber es verfolgt eine sehr liberale Flüchtlingspolitik. Das heißt, die Geflüchteten vor Ort werden mit Rechten ausgestattet und integriert in gewisser Weise. Sie haben sofort das Recht zu arbeiten vor Ort und sich sozusagen am wirtschaftlichen Leben zu beteiligen. Und sie leben auch nicht in abgezäunten Gebieten, sondern sie leben in Siedlungen und sie bekommen ein Stück Land. Das heißt also, dass sie ja, sozusagen zur Selbstständigkeit gebracht werden sollen. Und das ist ein interessanter Ansatz. Und also, wenn man so will, die Flüchtlingskrisen dieser Welt finden eben woanders statt. Und andere Ansätze werden dort verfolgt.
Ja, total interessant, mal diesen Perspektivwechsel sozusagen wieder einzunehmen. Also, dass wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können hier in Deutschland oder auch in Europa, mit welchen enormen Herausforderungen da auch die Nachbarländer irgendwie konfrontiert werden. Und aber das ja wie im Fall von Uganda ja wirklich super innovative Lösungen finden und auch den Menschen irgendwie ein Stück weit Hoffnung zurückgeben, vielleicht auch durch solche Ansätze. Also, das ist ja etwas, was hier oft bemängelt wird in Deutschland, dass zum Beispiel das Problem ist, ich kann noch gar nicht arbeiten gehen, wo man da den Menschen direkt das Recht gibt, ja, wieder was, sich selber in eine Wirtschaftlichkeit zu bringen. Da kommen wir vielleicht auch direkt nochmal, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann können wir noch ein bisschen über die Rolle von Deutschland und auch Europa oder der Europäischen Union sprechen, wenn wir auf Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungspolitik schauen? Was kann man da leisten? Also wie können wir entweder solche Aufnahmeländer unterstützen? Wie können wir natürlich auch generell die Herkunftsländern vielleicht helfen, den unterstützen? Und aber was können wir, um vielleicht auch nochmal zu dem zu dem ersten Thema unserer Sendung Arbeitsmigration zurückzugehen, was können wir auch tun, um den Menschen sozusagen zu helfen, auf einfache Art und Weise in Länder wie Deutschland zu kommen, dass das Ganze auch von allen Seiten her fair ist?
Ja, also Entwicklungspolitik bzw. internationale Zusammenarbeit kann vieles leisten und leistet auch schon sehr vieles. Also wenn wir zum Thema humanitäre Hilfe kommen, so ist es einfach zentral für Länder wie Uganda oder aber auch Länder, die Binnengeflüchtete in großen Zahlen beheimaten, dass man die stabilisiert und denen dabei Hilfe gewährt und sie darin unterstützt, diese Zahlen an Geflüchteten zu versorgen und eben womöglich auch sogar mit Perspektiven auszustatten. Bedauerlicherweise, das muss man wirklich so sagen, gibt es momentan den Trend, dass sowohl an humanitärer Hilfe als auch an Entwicklungsbudgets, Budgets für Entwicklungszusammenarbeit deutlich gekürzt wird. Das hinterlässt große Löcher in den Budgets von den Organisationen oder Institutionen, die sich eben um die Belange der Geflüchteten kümmern. Ja, ich glaube, dann geht es dann eben schon sehr schnell an sehr Existenzielles. Deswegen ist das eine sehr, sehr negative Entwicklung, die wir aktuell sehen. Und aber jetzt vielleicht auch, um nochmal den Blick zu weiten, also abseits von finanziellen Dingen, die man tun kann. Es geht eben auch in der Entwicklungspolitik und internationalen Zusammenarbeit viel darum, einmal zu gucken, okay, wie können wir vielleicht einwirken auf Krieg und Konflikt in den Ländern? Wie können wir unterstützen, um Konfliktlösungsmechanismen in Gang zu setzen? Wie kann man sich konstruktiv einbringen, um einfach die Fluchtursachen zu reduzieren und zu begrenzen, am besten ganz ab auszuschließen? Und das Gleiche gilt eigentlich für einen anderen Fluchtgrund oder Vertreibungsgrund. Das ist, wenn wir an die Folgen des Klimawandels denken. Ja, viele Staaten, in denen der Klimawandel eben schon zu massiven Beeinträchtigungen führt, also erst am Horn von Afrika etwa, erst mit Dürre konfrontiert, die massive Auswirkungen auf die Menschen hatte, die da irgendwie in der Landwirtschaft tätig sind und auf die Nahrungsmittelproduktion, erst mit Dürre konfrontiert und dann mit massiven Überschwemmungen. Die Böden waren gar nicht mehr in der Lage, das Wasser aufzunehmen und entsprechend mussten Menschen umsiedeln, also auch sozusagen die Folgen des Klimawandels bekämpfen und das oder die Länder dazu zu befähigen, dass sie mit Unterstützung, internationaler Unterstützung in der Lage sind, den Folgen des Klimawandels besser zu begegnen. Und das ist sicherlich, was Entwicklungspolitik dahingehend machen kann. Also wir können außerdem sagen, dass es sicherlich hilfreich ist. Ich hatte vorhin auf die großen Urbanisierungsraten hingewiesen. Wir sehen diesen Megatrend und müssen oder können vielleicht darin unterstützen, die Städte dafür auszurüsten oder dazu zu bauen und dazu beraten, wie eine Stadt aussehen kann, die gerecht ist, wie die Daseinsvorsorge, Zugang zu Wasser, Wohnung etc. für all die Menschen, die in diese Städte kommt, sicherstellen kann, also sozusagen Güter der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und dann geht es darum, vielleicht auch darauf hinzuwirken, dass wir in den afrikanischen Volkswirtschaften anderes Wirtschaften kriegen. Das heißt, dass wir nicht nur auf Extraktivismus abzielen, also das heißt, dass Ressourcen ausgebeutet werden, sondern wir Wertschöpfung vor Ort haben. Ja, es geht nämlich, es gibt guten Wirtschaftswachstum in vielen Gegenden Afrikas, allerdings haben wir einen sogenannten Jobless Growth. Ja, also das heißt, wir haben keine Schaffung von Arbeitsplätzen, die damit verbunden ist. Und wir haben vorhin die Zahlen gehört, 15 Millionen kommen auf den Arbeitsmarkt jedes Jahr, 3 Millionen Jobs werden geschaffen. Hier zu einem anderen Wirtschaftsmodell zu kommen, ist sicherlich auch hilfreich. Und das heißt eben auch, dass man Verarbeitungsschritte dann auf dem afrikanischen Kontinent belässt, die aktuell in Ländern des globalen Nordens stattfinden. Du hattest noch gefragt nach dem Thema Arbeitsmigration, was Entwicklungspolitik da leisten kann. Ja, also konkret geht es erstmal darum, dass man Arbeitsmigration so organisiert am besten, dass sowohl dem Herkunftsland als auch dem Zielland, aber besonders eben den Migrantinnen selbst zugutekommt. So, man nennt das so Triple Win. Ja? Wie kann man das bewerkstelligen? Das heißt halt, es geht erstmal um faire Rekrutierung. Es geht darum, dass das Herkunftsland sozusagen nicht alles, beispielsweise medizinisches Personal verliert, weil wir das in Europa beispielsweise brauchen. Es geht also darum, auch diese Sektoren zu schützen. Es geht darum, dass aber auch eben die Bedarfe in den Zielländern gedeckt werden. Und es geht darum, dass dabei auf Menschen- und Arbeitsrechte Rücksicht genommen werden. Wir haben vorhin schon ganz kurz zu den Golfstaaten gesprochen. Das ist dort bei Weitem nicht immer gewährleistet. Und Entwicklungspolitik kann hier einen guten Beitrag leisten, dass eben zum Beispiel auch Gewerkschaften mit in diese Aushandlung von Arbeitsmigrationsabkommen eingeschlossen werden, um eben auch so eine Monitoring-Funktion auszuüben, beispielsweise. Ja. Und andererseits finde ich, was komplett unterbelichtet ist, ist der Zusammenhang zwischen Migration und Entwicklung, der eben auf dem afrikanischen Kontinent erkannt wird. Und teilweise ist der Beitrag von diesen sogenannten Rücküberweisungen, die Arbeitsmigranten für die Herkunftsländer schaffen, wirklich signifikant im Bruttoinlandsprodukt zu sehen und treibt Entwicklung vor Ort an. Ich denke, dass das vor allem darauf hinzuweisen und vielleicht auch einen Perspektivwechsel dann hier vor Ort zu erzeugen, sicherlich sinnvoll ist.
Ja, super. Das waren auf jeden Fall viele wichtige Punkte. Du hast deinen Blick schon so ein bisschen nach vorne geschwenkt. Was müssen wir sozusagen oder was sollten wir vielleicht in Zukunft tun? Wie können wir sozusagen helfen, unterstützen oder den Weg erleichtern vielleicht auch? Meine letzte Frage an dich ist vielleicht, was ist in deiner Meinung nach so die wichtigste Erkenntnis, die man mitnehmen sollte, wenn wir so über Migration auf dem afrikanischen Kontinent sprechen? Was sind vielleicht Punkte, wo du sagst, das möchte ich jetzt nochmal ganz konkret nennen? Und vielleicht wirst du ja auch noch ein, zwei Worte zu eurer Arbeit in Berlin sagen, zu eurer Forschung da vor Ort.
Ja, ja, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist es so, dass sich die Perspektive auf das Thema Migration einfach verändert. Ich habe gerade auch bei der letzten Frage schon darauf hingewiesen, dass der Zusammenhang von Entwicklung und Migration und eher einen positiven Ansatz, den man gegenüber, wir sprechen wieder über freiwillige Migration, den man auf dem afrikanischen Kontinent sieht, dass man den auch innerhalb der Länder des globalen Nordens oder auch in Europa vermehrt vertreten kann. Die Debattenlage ist eine komplett andere. Und ich denke auch, dass das in gewisser Weise gefährlich ist, also wohlstandsgefährdend, weil es natürlich momentan vor allem um restriktiven Umgang von Migration abgeht und wir so gar nicht irgendwie andere Aspekte von Migration mit einbeziehen können. Das ist schon so ein richtiges Scheuklappendenken. Und das ist etwa womöglich Ignoranz. Es ist die Debattenlage, die dann sozusagen sich verselbstständigt. Ich möchte halt davor warnen, dass man Fakten und Wissen missachtet, und weil es einfach zu falschen politischen Entscheidungen führt. Wir wissen, dass wir eine alternde Gesellschaft sind. Wir wissen, dass wir ein demografisches Problem haben, wenn wir unseren Wohlstand bewahren wollen. Wir haben eklatanten Fachkräftemangel. Das heißt, vielleicht sollte man einen anderen Umgang mit Migration finden und nicht reduzieren auf restriktive Maßnahmen. Und Migration wird bei uns sehr hochgejatzt als Thema. Es gibt Menschen, die sagen, ihr größter Wunsch ist, ja, Migration soll endlich wieder langweilig sein, weil es einfach dazu führt, dass es zu einer versachlichten Debatte führt und zu Entscheidungen, die auf Faktenlage und Wissen beruhen und nicht auf politischen Konjunkturen, die in die falsche Richtung gehen.
Ja, das waren wirklich super breite, sehr spannende Einblicke von dir, lieber Alexander. Du hast eigentlich schon ein super gutes Schlusswort damit gegeben. Ich denke, wir müssen ganz klar festhalten, es geht hier um Chancen, es geht auch um Herausforderungen, aber vor allem müssen wir halt Migration als ein Teil von Entwicklung einfach verstehen. Das ist ein Prozess, den gab es schon seit vielen Jahrhunderten, den wird es auch noch in 100 Jahren geben. Und ich glaube, du hast schon einen wichtigen Punkt genannt. Wir müssen da über unsere Debattenkultur vielleicht nochmal nachdenken bei dem Thema. Ja, das war in 5 Fragen um die Welt heute mit unserem Spezial zur Migration auf dem afrikanischen Kontinent. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.